Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge aus München. Mein Name ist Katrin Heidebreck und ich bin Pressereferentin bei der Techniker Krankenkasse in Bayern. Ich spreche heute mit Frau Prof. Dr. Heilwang Köbrunner. Sie ist Radiologin und eine Expertin auf dem Gebiet der Brustdiagnostik. Hallo Frau Prof. Dr. Heilwang Köbrunner.
Hallo.
Genau 20 Jahre ist es her. Da begann man mit der Einführung des bundesweiten Mammographie-Screenings. Und Sie waren als Expertin entscheidend daran beteiligt, Stichwort Qualitätssicherung. Damals leiteten Sie das Deutsche Referenzzentrum für Mammographie in München. Was waren denn damals so die größten Herausforderungen oder vielleicht Erfolge oder Errungenschaften, an die Sie sich erinnern?
Also damals war die Hauptvoraussetzung, dass wir ein ganz streng strukturiertes Programm umsetzen sollten. Wir mussten sehr viele Kurse geben für die Leute, die eben auch im Screening dann befunden wollen oder, wenn man im Screening was findet, die weiteren Abklärungen machen. Alle Leute, die in Deutschland ursprünglich mal mit dem Screening beginnen wollten, mussten zuerst einmal 14 Tage im Ausland verbringen in den Screeningzentren, weil die hatten eben schon Vorerfahrung und hatten das auch schon mal vorstrukturiert. Das galt sozusagen als Modell, an welches wir das deutsche Screening angepasst hatten, wobei wir sehr viel auch von den ausländischen Kollegen lernen konnten. Die haben uns auch auf Fehler aufmerksam gemacht. Also einer der Hauptfehler im niederländischen Screening war, dass sie sehr gut strukturiert hatten, wie man Brustkrebs erkennt, haben ihre Befunder geschult. Sie waren nicht sensitiv genug, also haben gemeint, dass man möglichst wenig klären sollte und waren dadurch nicht sensitiv genug. Aber sie haben auch eine ganze Reihe von Brustkrebserkrankungen gefunden, die trotzdem dann nicht behandelt worden sind, weil die sind dann in irgendwelche Krankenhäuser gegangen und die haben gar nicht gewusst, was die Screener denn da auf den Bildern meinen und haben die Patienten wieder weggeschickt. Und dann findet man dummerweise im Intervall, genau an der Stelle, wo die Befunder was gesehen hatten, findet man was. Und zum Beispiel diese Erfahrung war für uns extrem wertvoll, deshalb ist das deutsche Programm wirklich so strukturiert. Also es gibt Befunde, und es gibt einen leitenden programmverantwortlichen Arzt, der auch noch Vertreter haben kann. Und die Leitung muss die Abklärung machen. Und die sind dafür auch nochmal speziell geschult. Also, dass man minimalinvasive Biopsien macht. Das ist natürlich alles auch neu hinzugekommen in den letzten Jahren. Mhm. Und da waren wir in Deutschland Vorreiter. Wir waren das erste Programm, welches zum Beispiel Vakuumbiopsien durchgeführt hat. Mhm. Ja,
das auch ist etwas, was Sie eingeführt haben.
Ja, ist richtig. Ja, damit kann man ganz kleine Dinge eben biopsieren, was früher gar nicht ging. Ja, wenn man sie nicht im Ultraschall gesehen hatte, konnte man sie gar nicht auffinden und dann mussten sie operiert werden. Das heißt also, diese alten Zahlen, dass so ganz viele Operationen verursacht werden durch ein Screening-Programm, mhm. ja, das sind Uraltzahlen. Mhm. Die stimmen gar nicht. Jeder Befund wird von zwei unabhängigen Befundern gesehen, die das Ergebnis des anderen nicht kennen. Die sind auch in anderer Reihenfolge, diese Befunde. Also der Computer sagt einem, wo einer der beiden Befunder was gesehen hat. Das muss in der Gruppe nochmal besprochen werden. Und dann wird in der Gruppe oft auch anhand von Zusatzaufnahmen, von Voraufnahmen, von auswärtigen Voraufnahmen entschieden, ist dem nachzugehen oder nicht. Und damit erreicht man halt, dass man möglichst wenig unnötige Klärungen macht, aber auch möglichst viele Brustkrebserkrankungen möglichst frühzeitig findet.
Wichtig ist für uns ja auch immer, dass die Frauen eine informierte Entscheidung treffen. Und in diesen Informationsbroschüren wird der Nutzen dargestellt natürlich, also die höheren Heilungschancen, die reduzierte Sterblichkeit, die schonenderen Behandlungsmöglichkeiten, wenn ein Tumor frühzeitig erkannt wird. Aber es wird auch von den Risiken gesprochen, also den sogenannten Übertherapien, Überdiagnosen oder den falsch positiv Befunden. Wie trifft man denn als Laie eine souveräne Entscheidung?
Generell muss man sagen, Brustkrebs ist eine sehr häufige Erkrankung. Also 12% aller Frauen trifft es im Leben. Natürlich nicht heute oder morgen. Das heißt, wenn jetzt im Wartezimmer so und so viele Frauen sitzen, dann haben nicht 12% einen Brustkrebs, sondern das trifft sie irgendwann im Leben. Man kann nicht vorhersehen, wann. Jetzt gibt's eine Altersgruppe, wo Brustkrebs am häufigsten vorkommt. Das sind wirklich die 50 bis ursprünglich 69-Jährigen. Aber das muss man ausdehnen und berichtigen inzwischen auf die 76-Jährigen. Da kommt es am häufigsten vor und da lohnt es sich für einen Staat, dass er der Bevölkerung eine Früherkennung anbietet. Das Angebot bedeutet wirklich, wenn ich regelmäßig schaue, habe ich eine gute Chance, keine hundertprozentige, aber eine gute Chance, dass ich etwas früh entdecke. Und diese Frühentdeckung bedeutet beim Brustkrebs, dass ein ganz hoher Prozentsatz Lebensrettung ist. Also heutzutage, wenn ich einen Brustkrebs von unter einem Zentimeter Größe finde, dann ist die Lebensrettung, also das mehr als 20 Jahre Überleben, liegt bei 94%. Das heißt, es lohnt sich, das zu finden. Es ist nicht, ich finde einen Brustkrebs, um dann mein Todesurteil früher zu erfahren, sondern es ist genau das andere. Es lohnt sich, weil ich, wenn es ganz klein ist, eine ganz hervorragende Überlebenschance habe. Und man muss auch sagen, selbst wenn man einen späten Brustkrebs findet, eine Chemotherapie wirkt umso besser, je früher man den Brustkrebs sieht, weil das sind einfach, Zellen teilen sich und die werden nicht gutartiger beim Teilen, die werden eher bösartiger. Und je mehr Stämme da sind, gibt's eben auch Zellstämme, die nicht auf diese Chemotherapie ansprechen.
Und es kommen ja auch Frauen, wenn sie das zweite Mal oder das dritte Mal eingeladen werden, dann kommen ja mehr. Da sieht man ja, die Teilnahmequote steigt, weil sie es schon mal erlebt haben, ja, ist ja nicht mehr so viel Angst haben.
Und richtig, ja. Also ein Brustkrebs kann von nicht sichtbar auf 2 Zentimeter in 2 Jahren wachsen. Und wenn man die Brustkrebserkrankungen optimal vor 2 Zentimeter finden will, dann sollte man dieses Intervall einhalten. Und die Nachteile sind natürlich, wann immer ich eine Bildgebung einsetze, gerade wenn ich sie das erste Mal einsetze, finde ich auch andere Dinge. Das ist nicht gar nichts. Das sind keine Hirngespinste, die da gefunden werden, sondern das sind zum Teil gutartige Tumore, die der Frau nicht schaden, weil sie ab irgendeiner Größe gar nicht weiter wachsen würden, ja, oder nicht streuen können, aber sie sind reell da. Und wenn ich was ganz Kleines finde, kann ich nicht immer entscheiden, ist es gut oder bösartig.
Das sind die 30 von den 1000, die man immer liest, oder? Wo was auffällt und dann gibt's davon nochmal einen Teil, der...
Ja, bei 30 von 1000 fällt auf den Bildern was auf.
Aha.
Dann schaut man die mit allen Bildgebungsmethoden, die alle schonend machbar sind, an, indem man entweder die Stelle vergrößert oder inzwischen eine Schichtungsmethode macht. Das ist die Tomosynthese, ja, ist die mammografische Schichtungsmethode. Das klärt sich dann oft schon. Ist da was oder ist da nichts? Liegen bloß irgendwelche Gewebsteile übereinander, ja? Und da geht dann nochmal ein guter Teil von diesen 30 weg. Und tatsächlich bleiben ungefähr 11 übrig. Und von denen hat dann die Hälfte tatsächlich einen Brustkrebs. Man muss dazu sagen, das ist schon belastend. Es ist nicht so, dass man da keine Angst bekommt, wenn man nochmal eingeladen wird. Aber da wird auch schon einen guten Anteil des ohne jegliche Biopsie geklärt. Die Biopsien werden unter Lokalanästhesie eben durchgeführt und sind vergleichbar einem Zahnarzttermin. Also es ist aber Zahnarzttermin, nicht Prothese und halber Kieferersatz. Ja, also das ist einfach Loch. Ja, also so ungefähr lässt sich das erklären. Ja.
Schauen denn mittlerweile die anderen Länder, von denen Sie gelernt haben, auf Deutschland?
Ja. Ja. Also wir selbst, unser Programm wird ja auch durch europäische Experten bewertet. Das ist jetzt alle 5 Jahre hat das stattgefunden. Also auch die Referenzzentren, die ja selber Screening-Einheiten haben, wir werden nicht durch uns selber kontrolliert, sondern jeweils durch die anderen. Und unser Gesamtprogramm wird bewertet von europäischen Experten. Und da wurde das deutsche Programm immer als sehr gut bezeichnet und auch nachweisbar. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert, liegt bei uns an dem extremen Datenschutz, der jeden Krebsregisterabgleich fast verhindert. Und man kann jede Frau also nur bitten, dass sie zustimmt, dass die Daten, das wird pseudonymisiert gemacht, kein Mensch verbreitet hier Daten, da werden schon Nummern mit Nummern abgeglichen. Aber man muss dann zurückgehen können und muss die Bilder auch anschauen können, damit man Verbesserungen machen kann. Ich kann auch keine KI trainieren, wenn ich der KI nicht sagen kann, aus dem wurde was und aus dem wurde nichts. Also das heißt, wenn man eine verbesserte Diagnostik will, dann soll man bitte dazu willens sein, dass das abgeglichen werden darf.
Da sind wir jetzt am Beginn eines neuen Zeitalters, beziehungsweise würde ich jetzt fast sagen, schon mittendrin. Sie haben gesagt, Sie nutzen KI schon länger in einem Mammographie-Screening. Was bedeutet das für das Gebiet der Brustdiagnostik?
Ich denke, dass hier zukünftig wahrscheinlich auch Befunde teilweise ersetzt werden können. Das geht nicht rapide, sondern Schritt um Schritt, weil es muss nachgewiesen werden, dass die KI mindestens genauso gut oder besser ist als ein Befunder. Man wird wahrscheinlich immer mindestens einen Befunder brauchen, weil irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Aber gerade diese Routine-Situationen, die kann halt KI wirklich sehr gut. Wir setzen es, und zwar seit 2019, prospektiv bei uns ein, als dritten Befunder.
Sie gelten als eine der nationalen und internationalen Expertinnen auf dem Gebiet der Brustdiagnostik. Sie sind mehrfach ausgezeichnet worden, auch für Ihr Lebenswerk. Sie haben ganz spannende Pionierarbeit und herausragende wissenschaftliche Leistungen erbracht für die Brustdiagnostik. Können Sie mal aus Ihrem Blickwinkel erzählen, was macht denn eine gute Diagnostikerin aus?
Also eine gute Diagnostikerin fängt damit an, dass sie einen Brustkrebs klinisch erkennt, Tasten anschauen, zuhören. Sie muss dann die Basisdiagnostik kennen. Also das, die wichtigste Diagnostik, um Brustkrebs zu erkennen, eben auch in der Bevölkerung, ist weiterhin die Mammographie. Die hat selber auch unheimliche Entwicklungen erfahren. Ja, inzwischen haben wir Datenmengen bei der Mammographie, die vieles andere übersteigen. Also das heißt, wir sind bis an die Zähne ausgerüstet, verwenden auch KI, aber auch der Arzt muss das kennen, weil wenn die KI mir irgendwas sagt, ich kann ja gar nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist und die KI ist nicht immer richtig. Also das heißt, man muss das wissen, das ist ein Zusatzmittel, was man hat und was man sinnvoll einsetzen kann. Und bei jeder Bildgebung lernt man, auf was man schauen muss. Wenn du da was siehst, dann musst du als nächstes dorthin schauen. Also das heißt, man kann gewisse Muster eintrainieren, man kann gewisse Logiken eintrainieren, wie ich eine Brust durchschauen muss, damit mir nach Möglichkeit nichts entgeht. Und man braucht die Bescheidenheit, dass man weiß, man hat nie ausgelernt. Das heißt, wann immer ich irgendetwas sehe, wo ich denke, schwierig zu sehen, überlege ich, woran hätte ich es noch sicherer, noch besser erkennen können? Da muss jeder dran arbeiten, dass er lernt, ja. Man lernt daran, wenn man gutartige Dinge biopsieren lässt. Und sie sind dann doch bloß gutartig.
Da brauche ich den Pathologen.
Da brauche ich den Pathologen. Genau. Und dann überlege ich mir, wie hätte ich das vorhersehen können, dass das doch gutartig ist oder wäre das Risiko zu groß gewesen? Und in beide Richtungen muss man ständig prüfen und muss dranbleiben. Und ich glaube, wenn man dann Wissenschaftler ist, dann überlegt man sich, was kann ich noch zusätzlich einsetzen?
Genau, besser zu kommen wäre es nicht. Also Sie haben ja an einigen innovativen Verfahren geforscht und gearbeitet und die Entdeckungsrate damit erhöht von Brustkrebs. Auch diese Verfahren über die Grenzen Deutschlands hinaus eingeführt. Können Sie die mal kurz erläutern? Sie haben schon ein bisschen was erzählt. Die Vakuumbiopsie war, glaube ich, ein Verfahren.
Das erste Verfahren, was ich weltweit eingeführt habe, war Kontrastmittel MRT oder Kernspintomographie der Brust. Also Kernspintomographie haben natürlich andere Leute entwickelt, das waren Physiker. Und dann wurde das beim Gehirn, bei der Wirbelsäule überall eingesetzt. Es gab auch Leute, die das bei der Brust eingesetzt hatten, da kamen sie aber nicht voran. Und dann gab es Kontrastmittel. Es gab auch mal früher eine Untersuchung mit Kontrastmittel Computertomographie der Brust, die gezeigt hat, dass Brustkrebs mehr Kontrastmittel aufnimmt als gutartige Veränderungen. Es waren ganz wenige Patienten, weiß nicht, 10 oder so. Und die hatte ich halt gekannt und habe daraufhin drauf bestanden, bei der Firma, bei meinem eigenen Chef, dass ich hierzu eine Studie entwerfen darf. Das ist durchgegangen. Und dann hat sich das eben herausgestellt, dass dieses Verfahren wirklich sehr gut ist und teilweise auch besser als die Mammographie. In sehr dichtem Gewebe hat man mehr gesehen. Ich meine, damals war es auch noch eine viel einfachere Mammographie als heute, ja. Aber das war eine wertvolle Methode, die man einsetzen konnte. Und diese Methode habe ich halt über viele Jahre zuerst mal alleine, dann mit wenigen anderen Wissenschaftlern, die ich dafür begeistern konnte, eingesetzt und war da weltweit die Erste, die das eingeführt hatte und habe dann eigentlich auch in vielen Gremien, in vielen Studien mitgewirkt, dass sich das Verfahren etabliert. Ich meine, heute ist es ein drittes Standbein in der Mammadiagnostik. hat seine speziellen Einsatzgebiete. Und dann kam das nächste Problem, wenn wir was nur in der Kernspintomographie finden, aber mit keiner anderen Methode sehen können. Ja, wie wissen wir dann, was das ist? Wie kommen wir an diese Stelle hin? Und dann habe ich da Biopsiemethoden dafür entwickelt, also Gerätschaft dafür, wie man mit der Nadel an diesen Befund hinkommen kann. Zunächst einmal nur, um das für einen Operateur zu markieren. Später gab es dann auch Biopsiegerätchen, wo man das dann mit Biopsiegerät eben machen kann. Das habe ich auch, war ich auch weltweit die Erste, relativ parallel mit einem anderen Amerikaner. Damit konnte auch dieses Problem gelöst werden. Und bei den Biopsiemethoden, man schaut sich ja an, was sich so alles tut. Und da gab es ein Verfahren, was also neu war. Also man hat schon früher entwickelt gehabt, die sogenannte Stanzbiopsie der Brust, wo eine Nadel einfach in einen Befund eingeschossen wird. Das ist ein sehr gutes Verfahren, geht aber nicht für alle biologischen Veränderungen, weil es gibt manche, die sind so diskret, da braucht der Pathologe mehr Gewebe oder sie sind auch schwer mit der Nadel zu treffen. Und da wurde ein neues Verfahren entwickelt von einer Firma und das habe ich mir angeschaut, habe mir gedacht, das ist genau das Verfahren, habe das nach Europa eingeführt, habe es von einem Physiker umbauen lassen für den deutschen Strom und habe es dann europaweit auch als erste eingeführt. Das ist die sogenannte Vakuumbiopsie der Brust. Also entgegen der einfachen Stanzbiopsie arbeitet die Vakuumbiopsie mit Vakuum. Das heißt, da saugt sich die Nadel das Gewebe an, dann wird es abgeschnitten, saugt an, schneidet ab. Und damit kann man wirklich so ein kleines Areal, so von 1,5 bis 2 Zentimeter Durchmesser innerhalb der Brust nur über eine Nadel entfernen.
Das hört sich auch für mich jetzt angenehm an als Stanzen.
Ja, es ist sowieso ein ganz furchtbarer Name.
Ja.
Also muss ich ehrlich sagen, ist bei weitem nicht so schlimm, wie er sich anhört, aber dass man ein Verfahren so nennen kann, ist eigentlich ein Unding.
Ja. Da sind Sie aber jetzt noch nicht am Ende, gell? Da gab es noch ein paar mehr Verfahren, wenn ich was richtig gelesen habe.
Ja, so gut, sonst eigentlich auch, also KI haben wir auch als eine der ersten eingeführt. Die Tomosynthese, da waren wir das erste Institut, was Tomosynthese studienweise in Deutschland durchgeführt hat. Da braucht man ja eine Strahlenschutzgenehmigung. Das Gerät schaut aus wie ein Mammographiegerät. Die meisten modernen Mammographiegeräte, die tatsächlich auch im Screening stehen, ja, können beides. Es ist derzeit noch nicht für Screening in Deutschland zugelassen, aber die Zulassung wird diskutiert. Es ist aber bereits zugelassen, dass wir es bei der weiteren Klärung einsetzen.
Das, ja. Sie haben hier promoviert an der LMU und sich auch hier habilitiert. Wenn Sie mal so zurückblicken, sind ja immer noch tätig als Brustdiagnostikerin, aber trotzdem können Sie ja auf viele Jahrzehnte schon zurückblicken. Mhm. Hat sich viel getan. Sie haben viel mitentwickelt. Auf welche besonderen Erfolge im Rahmen Ihrer Arbeit, die Sie persönlich bewegt haben, können Sie zurückschauen?
Also ich denke schon, dass die Einführung der Kontrastmittel MRT, also der Kernspintomographie, war ganz wesentlich. Und die Methode ist ja inzwischen weltweit anerkannt, eben für Frauen mit sehr hohem Risiko. Und dann gibt es noch Spezialindikationen. Ein weiterer sehr wichtiger Schritt war wahrscheinlich die Einführung der Vakuumbiopsie, die sich ja dann auch europaweit verbreitet hat. Also in den USA waren da erst Veröffentlichungen geschehen, als ich dieses Gerätchen gesehen habe. Das waren schon entscheidende Dinge, weil früher hat man jedes kleine Mikrokalkareal operieren müssen. Mhm. Und das kann man sich heutzutage schon sparen. Ich meine, auch Operationen haben jetzt auch eventuelle medizinische relevante Nebenwirkungen. Und wenn man das alles vermeiden kann, dann ist das schon ein ganz entscheidender Fortschritt und auch für die Diagnostiker einfacher. Wenn ich sage, ich brauche hier eine Nadelbiopsie, als ich sage, ja, jetzt muss ich die Patientin aufklären, da geht man auch etwas Diskretes eher an und ist manchmal verwundert, dass das auch schon ein Hinweis auf Bösartigkeit war.
Und Ihr Interesse für die radiologische Diagnostik, woher kam die?
Reiner Zufall. Also ja. Es war gut, mein Vater war Physiker. Ich interessiere mich für naturwissenschaftliche Fächer, habe Medizin studiert und im Rahmen des Medizinstudiums hatte ich damals wahrgenommen, dass sehr viele Diagnosen eigentlich im Röntgen stattfinden wohingegen man als Kliniker mehr oder weniger Anforderungsscheine ausschreibt und dann auswertet. Und damit fand ich das sehr spannend und bin damit in die Radiologie gegangen. Dass ich an die Brust gekommen bin, lag an meinem Chef, der mir das einfach zugewiesen hat als Gebiet. Und ich habe damals gedacht, ach Gott, so ein Nischengebiet.
So ein großes Glück für so viele Frauen. Danke an Ihren Chef.
Ja, genau. Und dann habe ich mich halt damit befasst. Und wenn man in ein Gebiet einsteigt und ja, möglichst viel dazu liest, dann versteht man, wo die Probleme sind und wo es interessant sein könnte, was weiterzuentwickeln. Und das ist mir geblieben. Es interessiert mich weiterhin. Ja, es ist nicht so. Ich empfinde mein Leben auch heute als richtig interessant.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Es war sehr, sehr spannend und sehr interessant.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.